Kanzler auf Konfrontationskurs, EU-Gelder als Druckmittel gegen Friedenspolitik. Megaskandal. Australisches Krankenhaus will Covid-Impfdaten vernichten und renommierter Arzt warnt. Corona-Injektionen wirken wie chemische Abtreibungsmittel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Der Zeitpunkt war kaum zufällig. Am Montag erklärte Friedrich Merz, die Ukraine dürfe Langstreckenwaffen künftig ohne Einschränkungen gegen militärische Ziele einsetzen. Bereits einen Tag später ruderte der Kanzler scheinbar zurück. In Finnland sagte der CDU-Politiker, er habe lediglich wiedergegeben, was ohnehin seit Monaten gelte. Beobachter sehen darin eine gezielte Strategie. Zum einen fiel die Aussage in eine Phase erhöhter Spannungen. Nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin als vollkommen verrückt bezeichnet hatte. Damit sei ein passender Moment geschaffen worden, um Angriffe auf russisches Kerngebiet öffentlich zu normalisieren. Zum anderen folgte die Einlassung auf Medienberichte über einen internen Befehl von Generalinspekteur Carsten Breuer. Demnach soll sich die Bundeswehr künftig gezielt auf Aufbau der Fähigkeit zum weitreichenden und präzisen kinetischen Wirken vorbereiten, also Langstreckenschläge. Merz' Äußerungen könnten daher vor allem dem Zweck dienen, diese Eskalationsstrategie öffentlich abzusichern. Den internen Befehl von Carsten Breuer will die Bundesregierung übrigens weder bestätigen noch dementieren. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber auf 1, zu Medienberichten über interne Dokumente äußern wir uns grundsätzlich nicht. Auch im Inneren zieht die Große Koalition aus Union und SPD die Daumenschrauben weiter an und rechtfertigt dies mit dem Ukraine-Krieg. In der vergangenen Woche segnete die Europäische Union das inzwischen 17. Sanktionspaket gegen Russland ab, mit voller Rückendeckung der Bundesregierung. Auch zwei deutsche Blogger stehen nun auf der Sanktionsliste. Für Hendrik Sodenkamp von der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand ist das ein massiver Angriff, nicht nur auf einzelne Journalisten, sondern auf die Pressefreiheit insgesamt.
Ich sehe da drin, also dass hier die freie Presse in erheblichem Maße eingeschränkt wird, erleben wir ja seit Jahren. Also wir wurden am Verteilen dieser Zeitung gehindert, weil es angeblich virologisch kontaminiertes Material ist. Dann gibt es noch die berüchtigte Vereinsgeschichte von Nancy Faeser mit den Kollegen vom Kompaktmagazin. Jetzt trifft es zwei Blogger oder zwei Journalisten, die im Selbstverlag aus Russland berichten. Ich sehe da drin eigentlich ein Zeichen der Schwäche, also dass sie das nicht aushalten, andere Informationen zuzulassen. Nicht zu vergessen die russische Auslandwelle, RT und Sputnik, die dicht gemacht wurden, betrifft da auch Kollegen. Das hat es im Kalten Krieg so nicht gegeben, dass die liberale Demokratie mit anderen Stimmen nicht klargekommen ist. Das ist jetzt neu und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Angst haben und am Schwächeln sind und um sich schlagen in ihrem Untergang.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Angst, Sie sind nervös. Kann es sein, dass die Zeit so ein bisschen an DDR 1989 erinnert?
Auf jeden Fall. Also wir demonstrieren ja und machen diese Zeitung seit 2020. Unter Corona hat sich das schon abgezeichnet. Also der Finanzmarktkapitalismus ist einfach pleite. Die müssen jetzt sich irgendwas ausdenken, um ihre Verschuldungskrise da zu machen, um den Laden noch irgendwie am Laufen zu halten. Das geht am besten über Krieg erklären, gegen was auch immer. Die Leute bei der Stange halten. Die sind einfach fertig. Und deswegen freue ich mich sehr über die Versammlung als heute auch hier, dass neben Frieden, Freiheit auch Volksabstimmung da ist, was eigentlich ja bedeutet eine wirklich grundlegende Verfassungsänderung, also dass über die grundlegenden Fragen hier in Deutschland abgestimmt werden muss. Und dann können wir dann auch über andere Sachen diskutieren, wenn solche Möglichkeiten dann da sind. Also wie weit darf ein einzelnes Eigentum reichen, können wir auch machen. Solche Fragen müssen abgestimmt werden. Genauso wie wollen wir gegen Russland Krieg führen und wollen wir Oma alleine im Altpflegeheim sterben lassen. Darüber sollte abgestimmt werden.
Wie inzwischen bekannt wurde, richtete Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag auch offene Drohungen an die EU-Mitgliedstaaten Ungarn und die Slowakei. Beide Regierungen setzen sich für Verhandlungen mit Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges ein. Merz erklärte wörtlich, wir werden einem Konflikt mit Ungarn und der Slowakei nicht aus dem Wege gehen können, wenn es bei diesem Kurs bleibt. Es gäbe Möglichkeiten, beide Länder unter Druck zu setzen, etwa durch die Kürzung von EU-Geldern. Auf Anfrage unseres Senders reagierten die Regierungen in Budapest und Pressburg bis Redaktionsschluss nicht auf die Äußerungen aus Berlin. Soweit zu Friedrich Merz und dem Krieg in der Ukraine. Um einen anderen Schauplatz blutiger Kämpfe, den Gazastreifen, geht es im heutigen Interview des Tages, später in dieser Sendung. Doch wie erlebt jemand die politische Entwicklung in Deutschland, der seit Jahren in den USA lebt, das Land aber weiterhin als seine Heimat betrachtet? Die Rede ist von Michael Wendler, dem König des Popschlagers. Der Künstler ist bekennender Unterstützer von US-Präsident Donald Trump, den er auch als Vorbild für Europa sieht.
Ja, warum denn nicht? Ich meine, das ist wirklich so, dass Deutschland wirklich auch ein bisschen diesen American Style benötigt und einfach sich lösen muss von konservativem Denken und diesen Ketten, und sonst schafft es Deutschland nicht, weiterhin führend in der Welt zu sein. Und ich wünsche mir das für mein Land so, denn ich fand Deutschland nach Amerika eins der demokratischsten Länder der Welt, und die Entwicklung der letzter Zeit hat ein bisschen ein anderes Bild wiedergegeben.
Das vollständige Interview mit Michael Wendler sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Darin spricht er auch über den politisch motivierten Boykott seines neuen Albums durch Anbieter wie Amazon und Mediamarkt. Aus diesem Grund ist die neue CD ausschließlich im Auf1-Shop erhältlich. Ein handfester Skandal erschüttert derzeit Australien. Ein Krankenhaus plant, sämtliche Covid-Impfdaten zu vernichten, die im Rahmen einer groß angelegten Studie gesammelt wurden. Seit 2021 waren dabei mehr als 10.000 geimpfte und ungeimpfte Personen untersucht worden. Es sollte die weltweit größte Studie dieser Art werden. Doch nach nur 18 Monaten wurde das 20-Millionen-Dollar-Projekt plötzlich gestoppt, ohne nähere Begründung. Jetzt sollen die Daten einfach gelöscht werden, obwohl bereits juristische Schritte angekündigt wurden. Der australische Senator Malcolm Roberts spricht von der gezielten Vernichtung von Beweismaterial.
Die Zerstörung der Proben wäre ein Verbrechen. Die Verantwortlichen könnten mit Gefängnisstrafen und hohen Geldstrafen bestraft werden. Das Komitee für Humanforschung und Ethik sowie die Vorstandsmitglieder von Metro North versagen in ihrer Pflicht und Aufsichtsverantwortung. Dies könnte sie mitschuldig machen. Warum wollen diese Gremien die Proben und Daten zerstören? Was versuchen sie zu verbergen? Die Arbeiten für die ersten 18 Monate der Forschung stehen kurz vor der Fertigstellung und Veröffentlichung. Sollte die Forschung Probleme mit den Covid-Impfstoffen aufdecken, würde dies die Bürokraten und Politiker von Queensland Health in Verlegenheit bringen. Das ist ein Motiv für die Zerstörung der Proben und Beweise. Falls die Forschung keine Probleme mit den Impfstoffen aufzeigt, warum sollte Queensland Health die Daten und Schlussfolgerungen dann nicht freigeben?
Der angesehene Gynäkologe Dr. James Thorpe hat bei einer Anhörung vor dem US-Senat scharfe Kritik an den Covid-Injektionen geübt. Wörtlich bezeichnete er die Präparate als chemische Abtreibungsmittel. Zur Untermauerung verwies er auf eine Studie, die offiziell eine Fehlgeburtsrate von 12,6% ausweist. Doch laut den Rohdaten habe die tatsächliche Rate an Fehlgeburten bei 82% gelegen. Ein Wert, der der Wirkung chemischer Abtreibungen entspreche. Thorpe warf Politik und Medien vor, schwangere Frauen mit gefälschten Zahlen gezielt unter Druck gesetzt zu haben, sich die experimentellen Präparate verabreichen zu lassen. Doch noch immer würden die riskanten Gentherapien werdenden Müttern empfohlen, teils sogar aufgezwungen. Das muss jetzt aufhören, forderte der Arzt. Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde gestern vom Oberlandesgericht Wien vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen. Damit hoben die Richter das Urteil des Landesgerichts auf, das ihn zuvor zu 8 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt hatte. Manche Beobachter vermuten, dass damit der Weg für ein politisches Comeback des ÖVP-Politikers freigemacht werden soll. Michael Scharfmüller, Chefredakteur des Magazins Info Direkt, hat gegenüber auf eins jedoch eine ganz andere Erklärung und stellt eine unbequeme Frage.
Das Verfahren gegen Sebastian Kurz wirkte für mich von Anfang an etwas an den Haaren herbeigezogen. Schließlich ging es ja nicht darum, dass Sebastian Kurz vor dem U-Ausschuss wirklich gelogen hätte. Es ging nur darum, ob er wirklich alles gesagt hat, was er gewusst hat. Und das erweckt schon den Eindruck, als ob es in Österreich keine wirkliche Korruption gäbe, als ob die Staatsanwaltschaft, die Korruptionsstaatsanwaltschaft arbeitslos gewesen wäre, wenn sie nicht da 2 Jahre einen Prozess gegen Sebastian Kurz geführt hätte. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hätte sich schon längst mit dem Thema Corona beschäftigen sollen, hätte sich schon längst ansehen sollen, wie etablierte Medien, NGOs und Regierungsparteien zusammenarbeiten. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist in Österreich sicherlich notwendig, aber nicht, wenn sie nur an der Oberfläche herumkratzt, sondern sie müsste sich schon längst in die Tiefen des tiefen Staates hineingraben, um da endlich aufzuräumen.
Und wir kommen zum heutigen Interview des Tages. Die Lage im Gazastreifen verschärft sich weiter. Hier aktuelle Bilder aus dem Küstengebiet. Das israelische Militär veröffentlichte einen Aufruf auf Arabisch, in dem auch die Palästinenser im Süden Gazas zur Flucht aufgefordert werden. Darin heißt es unter anderem, eine Selbstevakuierung sei, Zitat, ein sicherer Weg, um eure Sicherheit, euer Leben und das eurer Familien zu schützen. Solche Anweisungen galten bislang nur für den Norden des Autonomiegebietes. Die israelische Regierung begründet die Maßnahme mit Raketenbeschuss aus dem Süden Gazas. Auf 1 sprach mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf über die aktuellen Entwicklungen im Konflikt zwischen Israel und Palästina.
Herr Moosdorf, im Nahen Osten herrscht weiter Krieg. Seit vielen Monaten, seit 1,5 Jahren. Es gibt eine neue Großoffensive der Israelis im Gazastreifen. Und die Regierung Netanyahu macht eigentlich gar keinen Hehl daraus, dass sie den Gazastreifen säubern will von seinen bisherigen Bewohnern. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Also wir haben als Partei natürlich immer wieder gesagt, vor dieser historischen Verantwortung, nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, es ist Sache von Israel, wie sie diesem Angriff begegnet. Aber natürlich gibt es innerhalb der Möglichkeiten, wie man sowas beantwortet, internationale Regeln. Eines ist das natürlich das humanitäre Völkerrecht. Und dann gibt es natürlich zunehmend auch Bestrebungen, und das Kabinett Netanyahu ist ja sehr heterogen. Man kann es positiv als Umsiedlung zu bezeichnen, man kann es aber auch als Vertreibung sehen und diese Pläne so umzusetzen, dass fürderhin der Gazastreifen vielleicht gar nicht mehr bewohnt wird von den ursprünglichen Menschen, die dort gelebt haben. Also das ist ein hochkomplexes Thema, was man sehen kann, wenn man diesen nüchternen Blick auch auf Zahlen hat. Wir haben es mit einem enorm hohen Anteil von zivilen Opfern zu tun. Wir haben es mit einem enorm hohen Anteil zu tun von Opfern von Frauen und Kindern. Nochmal, es ist das legitime Recht des angegriffenen Landes Israel, sich zu verteidigen. Aber was hier stattfindet, muss man eben doch mit den wachen Augen sehen, auch vor dem Hintergrund, was an den Palästinensern dort gerade passiert. Ja, es gibt immer noch Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas. Insofern ist diese Operation nicht beendet, bis die letzte Geisel befreit ist. Aber was wir jetzt eben doch sehen, und das verletzt ganz klar auch die Charta der UN, ist, dass hier voraussichtlich eine zwanghafte Umsiedlung stattfindet. Also man kann das dann auch Vertreibung nennen.
Sie haben jetzt gesagt, man kann da unterschiedliche Begriffe für verwenden. Umsiedlung wäre vielleicht die noch am freundlichste Variante. Kritiker, die das etwas härter beurteilen, sagen Völkermord, sagen Genozid. Den Begriff würden Sie jetzt nicht wählen?
Naja, wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen sagen, seit 60 Jahren versucht die Weltgemeinschaft für diese Region nach einer Lösung zu suchen, versucht die Weltgemeinschaft an der Seite zu stehen, um vielleicht eine friedliche Zukunft zu ermöglichen. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass sowohl die Zwei-Staaten-Lösung als auch diese Trennung in Gazastreifen und Westjordanland, dass das eben nicht wirklich zielführend gewesen ist. Donald Trump hat ja bekanntlich in allen geopolitischen Fragen eine völlig andere Herangehensweise. Und die jetzige Herangehensweise sagt eben, warum sollen wir jetzt zum 100. Mal Dinge probieren, die nicht funktioniert haben? Lasst uns was anderes nehmen. Er ist sich ziemlich sicher, dass man vielleicht, und das wäre jetzt der positive Aspekt, Umsiedlung, dass man also die 2 Millionen in dem Gazastreifen bisher gelebt haben, denn man weiß auch gar nicht, ob die zurückkehren können vor dem Hintergrund der Zerstörung, dass man die ansiedelt in der Nähe, es könnte Jordanien sein, es könnten Teile von Ägypten sein, es könnte Libyen sein, das müsste man sehen. Aber das kann natürlich auch nur mit dem Einverständnis dieser Menschen passieren und das kann auch nur mit dem Einverständnis der Weltgemeinschaft passieren. Ansonsten hat man dort ja unten wieder die nächsten Probleme. Also ich halte den Denkansatz erstmal für gar nicht schlecht. Die Frage ist jetzt, wie das umgesetzt wird. Momentan ist das auch aus den Planungen, was ich jetzt weiß, noch nicht herausgekommen. Das Einzige, was ich eben jetzt sehe, dass die radikalen Kräfte im Kabinett Netanyahu das als willkommene Gelegenheit sehen, diese palästinensische Frage tatsächlich mal zu lösen, auch wenn das jetzt ein ja doch sehr auch international provokanten Charakter annimmt.
Sie sagten, seit 60 Jahren gibt es da im Grunde keine Lösung. Es gab immer mal Ansätze, der sicherlich wichtigste oder damals erfolgversprechendste in den 90er Jahren, der Oslo-Prozess, hat ja dann zu einer Autonomie geführt. Würden Sie da heute sagen, dieser Zug ist quasi abgefahren, also zu diesem Punkt kommen wir einfach nicht mehr zurück, weil der Hass zu groß ist, weil die Fakten einfach andere sind?
Naja, man muss eins sagen, also ich bin in dieser Region sehr, sehr häufig gewesen. Meine Frau hat dort auch in einer Aussöhnungsstiftung von Daniel Barenboim und Edward Said gearbeitet ein Jahr lang. Also ich kenne die Gemengelage dort recht gut, habe auch sehr, sehr viele Freunde unten gehabt, durch die Musik ohnehin. Wenn man sich das die Entwicklung des Westjordanlandes anschaut, dann muss man schon sagen, da hat es eine große Prosperität gegeben. Klar, da ist viel Geld reingegeben worden. Nun haben ja, wenn man sagt Palästinenser, nun nicht alle radikale Tendenzen, sondern was wir kennengelernt haben, waren ganz normale christliche Familien, die in Bethlehem gewohnt haben und so weiter. Die wollten das, was alle Menschen auf dieser Welt vernünftigen Geistes für ihre Kinder wollen, eine Zukunft. Die haben ihre Kinder versucht, so gut wie möglich auszubilden und danach, wenn sie konnten, haben sie nach Amerika oder in andere Länder an Universitäten geschickt. Aber natürlich gilt das, was im Westjordanland stattgefunden hat, nicht für den Gazastreifen. Sieht man schon an dieser ganzen Gemengelage in Palästina oder in diesem palästinensischen Gebieten hat es keine Wahlen gegeben, weil wenn es Wahlen gegeben hätte, hätte sich vermutlich die Hamas durchgesetzt. Das wollte noch nicht mal der Palästinenserpräsident. Also das heißt mit anderen Worten, wir haben auf der einen Seite schon gesehen, dass es, wenn man guten Willens ist, eine Zwei-Staaten-Lösung geben könnte. Wenn das jetzt ausschließlich mit dem Westjordanland zu beurteilen gewesen wäre, hätte man gesagt, das funktioniert eigentlich recht gut. Und dann hat man auf der anderen Seite aber diesen doch sehr radikaler werdenden Gazastreifen, wo auch zum Schluss natürlich UNRWA gekapert worden ist von der Hamas. Man hat gesehen, dass Schulen, Krankenhäuser eben untertunnelt worden sind, um von dort aus an Israel heranzukommen oder Israel anzugreifen. Das sind alles Dinge, die kann man natürlich nicht hinnehmen. Und die große Frage ist aber jetzt immer noch, wie kann man sie lösen? Und ich glaube, man kann sie nur lösen, indem man alle Stellvertreterkriege, die zwischen Sunniten und Schiiten, die von dem Einfluss der arabischen Welt auch gegen den sogenannten Wertewesten, der dort unten nicht positiv konnotiert ist, wenn man die versucht mitzulösen. Und der ganzheitliche Ansatz von Trump ist zumindest ein neuer Versuch. Sowas hat es bisher nicht gegeben. Ich will der Sache nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass wir den Blick zurück nicht als zielführend sehen sollten. Ich würde nicht denken, dass wir, wenn wir nochmal in den Oslo-Prozess einsteigen, dass wir mit der Propagierung der Zwei-Staaten-Lösung einem wirklichen Frieden näher kommen.
Wenn dieser Vorschlag, wie Trump ihn ja geäußert hat, wenn der in die Tat umgesetzt werden würde, dann würde das ja oder sollte möglicherweise ein Einverständnis der jetzigen Bewohner des Gazastreifens beinhalten. Aber wer käme denn da als Gesprächspartner in Frage? Mit der Hamas? Gut, es gibt Verhandlungen, Friedensverhandlungen, die aber, ich weiß nicht, ob sie wirklich ernst gemeint sind, aber wen könnten Sie sich denn da als politischen Partner vorstellen?
Also, da muss ich noch mal ein bisschen was Unangenehmes loswerden. Ja, diese Hamas hat am 7. Oktober Israel angegriffen. Aber diese Hamas war auch der Verhandlungspartner von der Regierung Netanyahu ein paar Jahre zuvor, in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts, als es darum ging, ein Wahlversprechen einzulösen. Das Wahlversprechen hieß damals, es wird keinen Vereinigten Staat Palästina geben und damit kein Verhandlungspartner für die Zwei-Staaten-Lösung für Israel. Und wie hat das Netanyahu sichergestellt? Er hat die Hamas gestärkt mit direkten Verhandlungen. Also sein damals Geheimdienstminister Cohen ist nach Katar gefahren und hat auch um Gelder gebeten für die Hamas, um die Fatah zu schwächen. Die Fatah ist die gemäßigtere Organisation der Palästinenser. Das heißt, ich spreche nicht von Schuld, ich sage nur, es gehört zur Vorgeschichte dazu. Auf der anderen Seite heißt das, auch heute finden mit der Hamas Verhandlungen statt. Sie finden in der Golfregion statt. Da geht es um die Freilassung der Geiseln. Das wird international betrieben. Da sind die Chinesen mit als Ansprechpartner, sind die Russen mit als Ansprechpartner. Ich glaube, irgendwann wird man ohnehin dazu zurückkehren müssen und sagen, das palästinensische Volk muss eine Vertretung wählen. Richtig, ich glaube, seit 17 oder 18 Jahren hat es dort keine Wahlen gegeben. Es muss eine Vertretung gewählt werden. Und mit dieser Vertretung muss dann meinetwegen auch unter UN oder OSZE oder jedenfalls international verhandelt werden, wie die Zukunft aussieht. Aber man sollte die Gelegenheit nutzen, eben wie ich sage, die Golfregion insgesamt, aber auch Iran mit einzubinden. Man hat in der jüngsten Zeit gesehen, vor dem Hintergrund der Entwicklung, dass zum Beispiel zwischen Saudi-Arabien und Iran, was sonst große Konfliktländer gewesen sind, zumindest ein Tauwetter eingesetzt hat, wo Leute miteinander reden. Das heißt, man kann es nur insgesamt sehen und es ist wahrscheinlich von den einzelnen Ländern selbst, also Israel, nicht zu lösen, sondern es braucht einen Supervisor. Donald Trump hat sich angeboten, er hat dort sehr gute Beziehungen in die Region, Sie haben es jetzt gesehen. Man könnte jetzt sagen, er steht so sehr an der Seite Israels, dass eigentlich die Golfstaaten hätten sagen müssen, verschwinde, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Das Gegenteil ist passiert. Also er hat immense Investitionsbereitschaft erfahren für Wirtschaftskooperation, aber auch für Militärhilfe. Das bedeutet, auch in der Golfregion wird gesehen, wir müssen jetzt einen neuen Weg einschlagen, wir müssen einen neuen Raum betreten und hoffentlich ist es ein friedlicher.
Das vollständige Gespräch mit Matthias Mosdorf finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die Zuschauerzahlen der öffentlich-rechtlichen Sender befinden sich im freien Fall, jedenfalls bei den unter 50-Jährigen. Das zeigen Daten der AGF Videoforschung, die von Rundfunkkritiker Lutz Olaf ausgewertet wurden. Und die haben es in sich. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben ARD und ZDF in dieser Altersgruppe nicht weniger als die Hälfte ihrer Zuseher eingebüßt. Und damit noch nicht genug. Auch die Privatsender melden vergleichbare Zuschauereinbrüche. Alternative Medien wie Auf1 erfreuen sich hingegen seit langem stabiler Aufrufzahlen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten Auf1.